Vater, ich danke dir für den Morgen heute. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir deine Gegenwart genießen dürfen. Danke für dein Wort. Hilf mir, dein Wort zu vermitteln, den Herzschlag, den du heute hast für jeden Einzelnen. Und wir sagen, hier sind wir. Wir öffnen unsere Herzen, von dir zu empfangen. Öffne die Augen unseres Herzens, dich zu sehen, wie du wirklich bist. Öffne die Ohren unseres Herzens, zu hören. Und seit einiger Zeit bete ich, Herr, lass mich die Knie meines Herzens beugen in Demut von dir und von dir empfangen. Die Knie unseres Herzens, ich beuge mich von dir, mein König und Meister. Amen. Ich habe ein paar Gedanken für diesen Monat, die wir so in den kommenden Sonntagen anschauen werden. Kerstin wird natürlich auch diesen Monat noch predigen. Die sind so die letzten Wochen und Monate bei mir entstanden aus zwei verschiedenen Dingen. Das eine ist, habe ich ein Buch gelesen vom Greg Grischel. Da geht es darum, mehr Mut zu haben. Da werde ich noch ein bisschen was sagen dazu. Und aus anderer Sicht auch, weil ich seit ein paar Wochen und Monaten einfach frustriert mit mir selber bin. Oder heute stehe ich hier und kann sagen, war. Ich war frustriert mit dem Status quo. Ich war unzufrieden mit meinem Charakter. Ich war zu unzufrieden, wie ich manche Dinge im Quelltor gemacht habe. Ich war unzufrieden in manchen Beziehungen oder Freundschaften. Und ich dachte mir, Gott, das reicht nicht. Das ist mir nicht genug. Ich will da mehr. Ich will tiefer gehen. Ich will weiterleben. Ich will größer träumen. Und das Ganze hat eigentlich ganz viel zu tun mit meinem Gebetsleben, habe ich festgestellt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber früher, also ganz früher, wo ich angefangen habe, so mit dem Christsein, da fiel es mir schwer, beim Gebet dran zu bleiben oder auch mal ein langes Gebet zu beten. Wir waren da in der Jugend, da gab es so ein paar Mitarbeiter, das waren so die Powerprediger, die haben dann immer losgerattert. Und mir fiel das aber schwer, das war eine Herausforderung für mich. Wenn ich gebetet habe, fiel es mir schwer, mich zu konzentrieren, egal wie sehr ich mich bemühte. Ich betete auch immer dieselben Dinge. Danke für den Tag, danke, dass du mich beschützt und versorgst und segne Kerstin. Eins unserer Kinder hat in ihrem Gebetsleben angefangen und hat gesagt, jetzt bete du doch mal, war so im Kindergartenalter. Danke, dass die Sonne scheint. Ihr kennt das vielleicht von so Kindergebeten, ne? Genau. Und mir ging es aber auch so, aber je mehr ich mich mit der Bibel beschäftigte natürlich, dann war ich erstaunt über die Vielfalt der Gebete und auch der Personen darin und die Art und Weise. Manchmal haben sie sanft geflüstert und anderes Mal schrien sie in Frustration. Also in den Psalmen ist es ganz viel drin, so echte emotionale Gebete aus den Tiefen der Angst heraus auch. Oder dann beteten sie wieder für Mut, den Glauben zu teilen. Sie beteten, dass die Mäuler der hungrigen Löwen geschlossen werden, hat Daniel sicherlich gebetet. Jona betete, dass der Bauch des hungrigen Wals sich geöffnet hat. Also ganz viele Beispiele. Gideon betete, dass sein Vlies an einem Tag nass und an einem anderen trocken sein sollte. Also Gottes Volk und seine Leiter waren schon immer Personen des Gebets. Das Gebet von Maria oder von Elisabeth, dieser Lobgesang, die Gebete von Paulus in Epheser 1 und 3. Die haben mich vorangebracht, die haben mich gebeistert, die haben mein Gebetsleben revolutioniert und auch aus dem Trott herausgebracht, in dem ich war. Und ich durfte lernen, was es bedeutet, echt Intimität im Gebet mit Gott auch zu erleben. Ich habe auch über das Gebet gelernt, dass Gott protzige Gebete hasst. Also es geht ihm nicht darum, dass wir ihn beeindrucken. Es gibt auch keinen richtigen Weg oder guten Weg oder falschen. Letztens hat mich jemand gefragt, gibt es falsche Gebete, Christian? Sag ich, naja, falsch in dem Sinne nicht. Es kommt einfach darauf an, was du auch betest. Aber wenn du im Gebet dem Nachbarn Unglück wünschst, weil du sauer bist auf ihn, dann ist das ein falsches Gebet. genau. Jesus hat immer wieder auch über die Pharisäer geschimpft, weil sie nur so laute, ausgefallene Gebete beten, die Gott hasste. Matthäus 6, Vers 5, da heißt es, wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen, an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. In meinem Gebetsleben habe ich dann festgestellt, dass einer der größten Fehler, warum das so lahm war, war, dass ich anfangs sichere Gebete gebetet habe. Und jetzt kommt es zu dem Mut. Also ich habe festgestellt, ich war in so einer Komfortzone mit Gott. Ich habe Gebete gebetet, die mir dienen. Lass mich gesegnet sein, beschütze mich, versorge mich, schenk mir die richtige Frau fürs Leben, für mich. Also sie waren sehr auf mich fokussiert. Und das waren aber so sichere Gebete. Und ich kann heute sagen, dass so sichere Gebete uns schon helfen und uns Gott näher bringen, aber nicht so nah, wie er das möchte. So echte Gebete sind eigentlich von Natur aus eher mutig und gefährlich. Und ich möchte euch gleich reinnehmen in ein Gebet mit Jesus im Garten Gethsemane. Das war ein mega mutiges und auch gefährliches Gebet der Unterwerfung. Das war kurz vor seiner Verhaftung. Das ist in Lukas 22, Vers 42. Da ist die Situation eben, dass Jesus kurz vor der Verhaftung ist und er weiß, was ihm bevorsteht. Und ein sicheres, einfaches Gebet wäre jetzt: Oh Vater, nimm mich da raus, lass mich zu dir gehen, lass uns einen anderen Weg finden. Oder ein sicheres Gebet wäre: Herr, ich rufe jetzt 100 Heerscharen mit Schwertern, die 3 Meter lang sind, und wir werden diese Römer kurz und klein schlagen und Jerusalem befreien. Aber all das hat Jesus nicht gebetet. Er hat ein sehr mutiges Gebet gebetet. Er hat gesagt: Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ein mutiges und gefährliches Gebet der Unterwerfung. Es ging ihm nicht um sein Wohlergehen, sondern es ging ihm um den Vater des Willens. Und Jesus bittet uns nie, etwas zu tun, was er nicht selbst auch tun würde. Aber wann immer du von ihm liest, ruft er uns auch immer wieder auf, radikal zu sein. Er ruft uns zu einem Leben des Glaubens auf und nicht zu einem Leben der Bequemlichkeit. Er ruft uns auch nicht unbedingt zu einem sicheren, stressfreien, einfachen Leben auf, sondern der Sohn Gottes fordert uns, glaube ich, auch ganz oft auf, das Risiko einzugehen. Und das sehen wir daran, andere mehr zu lieben als uns selbst. Die 2 goldenen Gebote, liebe den Herrn, dein Gott, und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist radikal, das ist schwierig, das ist herausfordernd. Anstatt unseren täglichen Wünschen nachzugehen, ruft er uns sogar auf, unsere eigenen Wünsche für etwas Ewiges zu verleugnen. Anstatt nach eigenen Wünschen zu leben, fordert er auf, täglich unser Kreuz auf sich zu nehmen und seinem Beispiel zu folgen. Ich habe das angefangen und ich habe es die letzten Wochen noch mal intensiviert, solche mutigen Gebete zu beten, wo es nicht um mich ging, sondern um Gottes Willen in meinem Leben. Und wann immer man das tut, wenn man anfängt, da verletzlich und intim zu werden, dann macht Gott eine Sache. Er lässt deine Komfortzonenblase zerplatzen. Das ist wie so eine Blase, kennt ihr das, wenn du so Blasen bläst und dann mit der Nadel hin und plupp. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, auch wenn wir nicht wissen, was er als nächstes tun wird. An manchen Tagen, da fühlen wir uns gesegnet, ne? Da geht es uns richtig gut. Und an manchen Tagen stehen wir vor Herausforderungen, vor Widerstand, vor Verfolgung. Und ich habe festgestellt, egal was passiert, wenn du im Gebet bist, wird der Tag immer von seiner Gegenwart erfüllt sein. Und dann ist es eigentlich egal, was der Tag bringt. Aber wenn ich in seiner Gegenwart bin, kann kommen, was mag. Ein reicher junger Mann hat sich mal an Jesus gewandt und hat ihm ein paar wichtige geistliche Fragen gestellt. Und da legt Jesus auch die Messlatte hoch. Das findest du in Markus 10, 21. Er hat ihn gefragt und dann sagt Jesus: Jesus sei ihn voller Liebe an. Ganz wichtiger Punkt. Es ist wichtig, dass der Evangelist es da reingeschrieben hat. Jesus sei ihn voller Liebe an. Jesus sieht dich voller Liebe an. Er sieht dein Herz. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Jesus forderte nicht nur andere auf, ihren eigenen Willen aufzugeben, er war überhaupt radikal. Er lebte den gefährlichen Glauben. Er berührte Aussätzige. Er zeigte Prostituierten seine Gnade. Er stellte sich jeder Gefahr vor Statthaltern und Königen bis hin zum Kreuz. Und er musste sich nicht verteidigen. Erinnert ihr euch an Kerstins Predigt? Jesus stand dort und was tat Jesus? Jesus schwieg. Er war in so einer Gewissheit, dass egal was kommt, der Vater wird ihn da durchtragen. Wenn es sein Wille ist, dann wird er gut sein. Und er sagt uns immer wieder, wir können das auch tun. Und er sagt sogar, nicht nur diese Werke, sondern noch mehr werdet ihr tun. Es gibt ein Gebet von David im Psalm 139. Und das ist unsere Hauptbibelstelle für heute, die ich mit euch lesen möchte. Ich lese mal vor die Verse 1 bis 7. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Er sieht in uns hinein. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Und trotzdem will er es hören. So einen beziehungsorientierten Gott haben wir, obwohl er das alles weiß, will er es hören von dir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Eben nirgendwohin. Wir können uns nicht verstecken vor ihm, aber das ist auch gut so. Am Ende des Psalms sind dann zwei Verse, Psalm 139, Verse 23 und 24. Und mit diesen zwei Versen werden wir uns beschäftigen. Da sagt er, durchforsche mich, o Gott, oder erforsche mich, heißt es in manchen Übersetzungen, o Gott, und sieh mir ins Herz. Durchforsche mich, o Gott, sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Ich finde es ein ganz starkes, krasses Gebet, wo David hier ist. Was ist da gerade los? Die Situation ist die, dass König Saul einen ganz wütenden Eifersuchtsanfall hat. Und er beschuldigt David fälschlicherweise des Verrats und des Versuchs, den König zu ermorden. David flüchtet und Saul schickt seine ganze Streitmacht hinter ihm her. Er versucht, ihn wiederholt zu töten. Und dann ist der Saul noch ganz, ganz fies. Nicht nur beschuldigt er ihn falsch, sondern jetzt packt er ihn an der Ehre. Er packt ihn an seiner Motivation, an seinem Herzen. Er behauptet, David sei seinem Gott nicht treu. Wow. Der David, der vom Propheten zum König gesalbt wurde, der Hirtenjunge, der all diese Psalmen schon geschrieben hat, der Gott wirklich kennt. Und jetzt sticht er ihm noch so von hinten das Messer ins Herz. Du bist Gott nicht treu. Das muss echt wehgetan haben. Denn David wollte Gott von ganzem Herzen gefallen. Und ich bin mir sicher, dass er gegen seinen Zorn da ankämpft. Es gibt auch die Situation, wo er ihn hätte töten können und hat es aber nicht getan. Und in dem Moment im Psalm ist es, glaube ich, so, dass David Gott sein Herz anvertraut und er betet diese mutigen Gebete. Das ist ganz verletzlich, das ist ganz ehrlich. Was ich festgestellt habe, ich habe diese zwei Verse in den letzten Wochen viel gebetet, ist, dass es nicht nur das Gebet ist. Wenn du solche mutigen Gebete betest, musst du bereit sein, dann zu folgen dem, was passiert. Gebet bedeutet immer Anwendung. Gebet hat immer Auswirkungen in deinem Leben und im Leben der anderen. Dann musst du den Mut aufbringen, auch das zu leben, was dir Gott als Antwort zeigt. Und das ist herausfordernd. Dieses Gebet von David, habe ich festgestellt, hat das Potenzial, dich zu beurteilen, nicht verurteilen. Nicht verwechseln, nicht verurteilen, aber beurteilen. Erforsche mich, sieh mir ins Herz. Dich zu korrigieren, dein Leben neu auszurichten, die Art und Weise zu ändern, wie du dich selbst siehst und wie auch andere dich sehen. Und der Effekt solcher mutigen Gebete ist aber Tiefe. Tiefer mit Gott. Ein weiteres Leben, eine weitere Frucht. Und die größeren Träume, die du träumst, die werden zustande kommen. Kerstin hatte gestern Abend bei der Gebetsnacht einen Eindruck, ich wollte ihn heute wiederholen, und der Eindruck war, dass du große Träume hattest und du hast die beiseite gelegt. Und ich hatte den Eindruck, dass das auch für jemanden heute Morgen hier ist und Gott dich bittet und herausfordert, diese Träume wieder auszupacken und mit diesem Gebet vor Gott zu gehen. Wir alle kennen ja unser eigenes Herz, ne? Unsere Beweggründe. Wir wissen, was uns am wichtigsten ist. Warum tue ich, was ich tue? Wir können auch von uns sagen, wir haben ein gutes Herz. Wir versuchen, Menschen Gutes zu tun. Unsere Herzen sind gut. Jetzt habe ich einen kleinen Schock für dich. Gottes Wort behauptet beim Propheten Jeremia das Gegenteil. Jeremia war Priester, er war 650 vor Christi geboren. Und zur Regierungszeit vom König Josua berief Gott diesen jungen Propheten, um Gottes Wort nach Israel und zu den Völkern zu bringen. Und Jeremia hatte es echt hart, weil Gott hat ihn in einer Zeit berufen, wo das Volk sehr störrisch und stur war. Und er ist, glaube ich, einer der Propheten, der am meisten also es gibt Ermutigung und Ermahnung. Und das Buch Jeremia erfüllt sich mit Ermahnungen einfach. Also der hatte echt keinen leichten Job. Ich beneide ihn nicht. Und er sagt, in Jeremia 17, Vers 9 bis 10, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Das ist seine Aussage. Trügerisch ist unser Herz, bösartig. Ich, der Herr, ich erforsche das Herz. Lasst mich das kurz erklären. Es ist wichtig zu verstehen, was hier gemeint ist. So, im Grunde unseres Herzens denken wir, wir sind gut. Aber die Bibel lehrt uns, dass unser Herz uns auch betrügen kann und auch böse ist. Manchmal geht es im Kern unseres Herzens nur um uns selbst und nicht um Christus. Es geht um das, was vorübergehend ist und nicht um das Ewige. Kennt ihr diesen Spruch, folge deinem Herzen? Kennt ihr den? Ja, folge deinem Herzen. Letztens war es so cool, da war auf Instagram auch so ein Post. Und dann stand auch so in Schrift, ja, folge deinem Herzen. Und darunter waren die Bibelstelle aus Jeremia. Trügerisch ist das Herz und bösartig. Was ist damit gemeint? Naja, folge deinem Herzen, das kann manchmal fatal sein, eben dann, wenn dein Herz egoistisch ist oder fleischlich. Wenn es menschlich und sündhaft ist. Mein Herz ist nicht immer heilig. Und das sage ich heute hier vor dir als Pastor, der ich 1989 mein Leben Jesus gegeben habe und die Geistestaufe erfahren habe und über 3 Jahrzehnte jetzt mit ihm gehe. Mein Herz ist nicht immer gut. Und Johannes sagt sogar in seinen Briefen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, obwohl wir Sünde haben, dann betrügen wir uns, dann lügen wir. Im nächsten Vers sagt er, aber Gott ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und erlöst uns von allem Bösen. Das ist gut. Wenn du deinem Herzen folgst, dann ist da das Potenzial, dass Beziehungen zerstört werden, Familien vielleicht geteilt, Karrieren und Berufungen vernichtet werden. Ich möchte euch zurufen, folgt Gottes Werten und seinem Willen für dich und dann wirst du erfüllte Beziehungen, gesunde Familie, Karriere, Berufung erleben. Ja, aber mein Herz ist doch gut, Christian. Also grundsätzlich ohne Christus ist es das nicht. Mit Christus ist es besser, er löst uns und wir brauchen Christus. Und dann geht es aber darum, dass wir auch verwandelt werden, uns neu auszurichten. So viel zu erforsche mein Herz. Ich hoffe, das hat geholfen, die Bibelstelle zu verstehen. So, Jesus erlöst unser Herz, macht es rein. Aber da müssen wir immer wieder aufpassen, wenn wir dem Herzen folgen, dass das Herz auch bei Gott ist. Du darfst deinem Herzen folgen, nachdem du gebetet hast. Okay? Nicht vor dem Gebet. Ich hasse meine Nachbarn! Wo ist die Kettensäge? Dann folge deinem Herzen nicht, okay? Botschaft verstanden? Gut. Yes. Dann sagt er weiter, und das ist der zweite Punkt, mit dem ich heute noch mit euch reden möchte. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. prüfe meine Gedanken und Gefühle. Was macht dich ängstlich? Was macht dich nervös? Was macht dich unruhig? Und ich meine jetzt nicht so Schlangen, Spinnen oder Flugangst, sondern eher so das, was hält dich nachts wach? Ich habe das manchmal, ich kann da nicht einschlafen, weil da Unsicherheiten sind, Ängste sind. Und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht hat man Angst, den Job zu verlieren oder Einsamkeit oder du bist frustriert in deiner Ehe oder du hast eine schlechte Nachricht vom Arzt oder du kriegst einfach deinen Charakter nicht auf die Reihe und es frustriert dich und du kannst nicht einschlafen oder die Finanzen sind am Anschlag, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Ich weiß auch nicht, welche Ängste David durch den Kopf gingen, aber es ist klar, dass er die hinterfragen wollte. Nachdem er gebetet hat, dass Gott sein Herz erforscht, betet er, prüfe meine Gedanken und Gefühle. In der englischen Übersetzung heißt es, erkenne meine ängstlichen Gedanken. Er wollte seine tiefsten Gedanken und Gefühle und Ängste mit Gott teilen. Er wollte sich ihnen stellen, einen Namen geben. Er wollte sie nicht verdrängen. Er wollte darauf vertrauen, dass Gott größer ist als jede Angst. Herr, zeig mir, was meine Gedanken versklavt. Das habe ich gebetet in den letzten Wochen. Zeig mir, was ich am meisten fürchte. Hilf mir, mich dem zu stellen, was mir Angst macht. Und es war eine Reise, weil es Dinge hervorbracht in mir, die er aber dann geheilt hat, geheiligt hat, mich frei gemacht hat von diesen Ängsten. Aber es ging nur, weil ich mich denen gestellt habe. Vielleicht fragst du dich auch, naja, warum sind die ängstlichen Gedanken Gott wichtig? Na, aus zwei Gründen meiner Meinung nach. Erstens, er möchte dir ein angstfreies, stressfreies Leben geben. Das ist schon mal die gute Botschaft, oder? Halleluja! Ah, bin ich froh, dass ich heute in die Gemeinde gekommen bin. Das zweite aber ist, das, was wir fürchten, hat unseren Fokus. Das, was wir fürchten, hat unseren Fokus. Und wenn das unseren Fokus hat, dann nimmt es den Fokus davon, was wir eigentlich glauben oder was die Wahrheit ist. Würde ich Furcht oder Glaube definieren, würde ich sagen, Furcht ist die Angst, dass etwas Schlechtes geschieht, was noch gar nicht eingetroffen ist. Und Glaube ist das Vertrauen auf die Hoffnung hin, dass Gott hält, was er verspricht. Und diese zwei Kräfte, die kämpfen in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Und David hat gesagt, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Lass mich erkennen, wenn da Ängste sind. Und ich habe das in verschiedensten Situationen erlebt. Ich habe mal in einen Job gewechselt, da war ich eigentlich gar nicht qualifiziert dafür und es wuchs mir ein bisschen über den Kopf. Und ich konnte echt da nicht, ich hatte schlaflose Nächte und das war echt nicht gut. Ich erinnere mich an einen Vormittag, da war ich so überfordert, da bin ich aus der Halle rausgerannt, habe Kerstin angerufen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, bet für mich, unter Tränen. Und dann haben wir gemeinsam gebetet und wir haben das Gott die Sorge gegeben und seinen Shalom-Frieden empfangen. Und dann war der Tag echt gut und so bin ich Tag für Tag durchgegangen. Und Gott war Gott sei Dank treu und ich durfte wachsen. Im Nachhinein habe ich erkannt, dass Gott mich geformt hat. So nicht jeder Berg, der sich dir entgegenstellt, zu dem solltest du sprechen, heb dich empor und wirf dich ins Meer. Vielleicht beten wir auch manchmal nicht dieses sichere Gebet, sondern das mutigere Gebet wäre, Herr, hilf mir, diesen Berg zu erklimmen. Je tiefer wir mit Gott gehen, je intimer, je enger das wird, desto mutiger werden deine Gebete sein. Und desto mehr verstehen wir auch, warum manche Dinge uns im Leben widerfahren. Was ist mit dir? Welche Ängste bereiten dir schlaflose Nächte? Oder stellen dein Gottvertrauen in Frage. Wenn du dich vor der Zukunft deiner Ehe fürchtest, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du Gott deine Ehe noch nicht vollständig anvertraut hast. Wenn du vor der Sorge überwältigt bist, wie du deine Rechnung bezahlen sollst, dann bin ich da auch ganz radikal und möchte sagen, dann zeigt das, dass du Gott noch nicht ganz vertraust, dass er dich versorgt. Auch wenn es gerade sehr herausfordernd ist. Aber es ist möglich, in den tiefsten Schulden Gott trotzdem noch zu vertrauen, weil wir dann den Fokus auf den Glauben haben. Und selbst wenn wir dann nur noch 1 Euro als Samen haben, schenkt er Weisheit, was damit zu tun ist. Kaufe ich die Semmel oder pflanze ich ihn? Wenn du vor lauter Sorge um die Sicherheit deiner Kinder bist, dann könnte es auch sein, dass du Gott nicht vertraust, dass er für ihre Sicherheit sorgt, dass du als Mama oder Papa noch immer die Eigenverantwortung stärker trägst, als sie wirklich Gott anzuvertrauen. Und wisst ihr was? Ängste sind real. Und unsere Ängste sind auch wichtig. Letztendlich zeigen unsere Ängste, wo wir uns auf eigene Anstrengungen verlassen und nicht auf unseren Erlöser vertrauen. Und die Wahrheit ist, dass wir alle, du und ich, wir sind immer unzureichend. Ich werde nie ein perfekter Vater für meine Töchter sein, weil ich menschlich bin. Aber Gott hat mir geholfen, durch seine Vaterliebe zu erfahren, was Vaterschaft ist, und ich arbeite immer noch daran. Wir waren nie genug, wir waren immer schwach, aber das Unglaubliche ist, wenn wir schwach sind, wird Gottes Kraft vollkommen. Er sagt, Paulus hier im 2. Korinther 12, Vers 9 bis 10, er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Schwachheiten, Misshandlungen, Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich sage da mal, gerade wenn ich Angst habe, schenkt Gott mir Vertrauen. Greg Rochelle, von dem ich dieses Buch gelesen habe, der sagt in seinem Buch Folgendes: Der Weg zu deinem größten Potenzial führt oft direkt durch deine größte Angst. Der Weg zu deinem größten Potenzial führt oft direkt durch deine größte Angst. Und dann sagt er weiter: Der Glaube wird dich vorwärts treiben. Das, was Gott für dich will, liegt auf der anderen Seite dessen, was du am meisten fürchtest. Und ich habe das erfahren und da steckt echt Wahrheit dahinter. Deswegen ist es wichtig, Ängste nicht zu negieren oder wegzudrücken oder zu ersticken mit irgendwelchen anderen Dingen, Alkohol, Pornografie oder sonst irgendwas. Und da möchte ich am Ende einfach noch ermutigen. Apostel Paulus ermutigt zum Beispiel Timotheus, seinen Schützling am Glauben festzuhalten. 2. Timotheus 1,7 heißt es: Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht und der Angst gegeben, sondern Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin, um Gott zu gefallen und ihm zu dienen. Und so werde ich weiterbeten. Herr, zeig mir, was meine Gedanken versklavt. Zeig mir meine inneren Gefühle. Zeig mir, was ich fürchte. Hilf mir, mich dem zu stellen, was mir Angst macht. 1. Johannes 4,18 heißt es: Vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Vielleicht hast du dir schon überlegt, ja Christian, ist alles gut, dass wir das beten und so, und jetzt hocke ich da mit meiner Angst. Was machst du dann? Dann legst du die Angst auf Gottes Altar und tauschst sie ein. Philipper 4, Vers 6 und 7: Werft all eure Sorge auf mich, denn ich bin besorgt für euch, oder ich sorge für euch. Und dann wird mein Friede, mein Shalom-Frieden, eure Gedanken und eure Herzen bewahren. Wenn diese Ängste da sind, dann bring die vor Gott. Lass Gott damit arbeiten und sag: Herr, ich gebe dir das, ich bitte dich um deinen Segen. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder, aber ich vertraue sie dir an. Ich lege meine Kinder auf deinen Altar. Ich bitte dich, dass du sie bewahrst und beschützt, dass du sie nahe bei dir hältst, dass du ihnen einen Hunger gibst nach deinem Wort, einen Hunger nach Gebet, dass du ihnen Sehnsucht gibst nach Gemeinschaft für Gemeinde und andere Christen oder was immer es braucht. Und das in allen anderen Bereichen auch. Ich hatte erst gestern so eine Situation. Da war was, was Gott eigentlich schon geheilt hatte. Und auf einmal kam das zurück. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und Kerstin hat dann das auch gemerkt und hat gesagt: Hey Christian, nee, wir beten jetzt zusammen, wir bringen das vor Gott. Und dann haben wir das gemacht. Und so, die Angst liegt bei Gott. Und mein Vertrauen setze ich jetzt auf ihn. Seine Verheißungen sind wahr. die Woche hatten wir auch ein Gespräch mit jemandem und die Person hat dann gesagt, ja, immer wenn ich auf die Umstände schaue, dann fehlt mir der Glauben, aber wenn ich in Gottes Wort schaue, dann habe ich Vertrauen. Wo schaust du hin? Jesus hatte Petrus gerufen, aus dem Boot zu ihm zu kommen. Er lief auf dem Wasser. Und dann heißt es, als er die Wellen sah, erschrak er und begann zu sinken. Worauf schaust du? Damit Glauben statt Angst in deinen Gedanken und Herzen wächst, schau in sein Wort. Erkenne seine Verheißungen. Hoffe darauf, glaube sie. Erlebe die Veränderung, die Gottes Wort beschreibt, dass wir von Glauben zu Glauben wandeln, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, werden wir immer mehr verwandelt in sein Ebenbild. Und warum das Ganze? Dass du ein Leben in Freiheit, in Segen leben kannst. Und ich möchte euch ermutigen, mutige Gebete zu sprechen. Psalm 26, Vers 2. Da heißt es, vor dir, Herr, kann ich nichts verbergen. Prüfe meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Ich möchte abschließen, bevor wir noch ein Lied singen, mit ein paar Gedanken. Und zwar kenne ich eine junge Frau, christliche Influencerin, Psychologin, Autorin, Sprecherin und Predigerin. Und die hat auf ihrem Instagram-Account was gepostet. Der Account heißt Becca Ray. B-E-K-K-A-H-R-A-Y. Und sie hat in der ersten Januarwoche Folgendes gesagt. Was wäre, wenn du Jesus in jede Frage, in jeden Schmerz, jede Emotion, jeden Gedanken, jeden Höhe- und Tiefpunkt deines Lebens mit hineinnimmst? Für manche ist sicherlich der Schmerz oder eine Frage aus 2024 auch in 2025 geblieben. Das, was letztes Jahr war, ist womöglich heute noch präsenter als zuvor. Und das ist okay, denn das Gute ist, Jesus ist es auch. Er ist präsent und will uns begegnen. Er sehnt sich nach ehrlichen, intimen, persönlichen, lebendigen Beziehungen. Alles, was er ist und tut, ist aus und für Beziehung. Die Frage ist, ob wir auch in dieser Beziehung mit ihm leben. Mit all den Anlaufstellen, die diese Welt bietet, von denen manche auch gut und notwendig sind, möchte ich dich dieses Jahr ermutigen, Jesus zur ersten Anlaufstelle zu machen. Ihn reinzulassen, wo du ihn womöglich auf Distanz gehalten hast. Ehrlich zu werden und deinem Herzen Raum zu geben. Denn er will nicht nur Leben in Fülle für dich, in ihm liegt Leben in Fülle für dich. Und er weiß, was du wann, wie brauchst und will dir genau dort begegnen. Lass 2025 Jesus mehr Raum geben. Lass 2025 ehrlich mit ihm sein, wie mit einem besten Freund zu reden und ihm zuzuhören. Lass 2025 in ehrlicher Beziehung in ihm, mit ihm und durch ihn und für ihn leben. Jesus, have it all. Jesus, ich gebe dir mein Leben, mein ganzes Herz. Unabhängig vom Zustand meines Herzens, weil du möchtest mich trösten, heilen und befreien. Musik.